Gestern hatte ich die Frage gestellt, und wie so viele Zen-Lehrer in den Koan selbst beantwortet: Wie kommt es, dass die Zen-Meister in den Koan und den alten Geschichten alle so stark sind, so selbstbewusst, so souverän, spontan, keine Angst, auch weise? Und dass uns das mehr oder minder, je nachdem, was wir uns zutrauen, auch so geht, so möchten wir gerne werden. Ein Stück weit wenigstens davon abhaben. Und meine Antwort gestern war: Sie sind nicht großartig, sondern sie sind niemand. Unser Weg führt uns nicht, wenn wir dahin wollen, nach oben, sondern nach unten. Wenn du niemand sein willst, wenn du niemand sein willst, nur dann bist du wirklich frei. Und dann habe ich zum Schluss gestern versprochen, heute will ich euch erzählen, wie kommt man dahin. Und dazu verwende ich meinen Lieblingsartikel von Hubert Benoit über die Demütigung, der im Anhang meines Buches ist, was übrigens neu aufgelegt ist, erweitert, ergänzt, mit neuen Weisheiten versehen, kann man kaufen. Ich lese immer abschnittsweise etwas vor, was mir wichtig erscheint, kommentiere oder erläutere das. Wir leben schon jetzt im Zustand der Erleuchtung, schreibt er. Doch verhindert die unablässige Tätigkeit der psychologischen Automatismen, die einen Circulus Vitiosus in uns herstellen, ein fruchtbares Bewusstsein dieser Tatsache. Unser ständiges Bewegtsein durch Vorstellungen und Gefühle macht uns die Erkenntnis unserer Buddha-Natur unmöglich. Und da wir deshalb zu der Überzeugung gelangen, unserer wesenhaften Wirklichkeit entbehren zu müssen, werden wir zu Vorstellungen gezwungen, die den vermeintlichen Mangel ausgleichen sollen. Ich fühle mich von meinem Sein getrennt und suche danach, mich wieder mit ihm zu vereinigen. Man kann sich da das Bild machen von der Erde. Die Erleuchtung ist der Boden. Auf dem Boden zu sein, ist Erleuchtung. Verblendung, Verwirrung, falsche Vorstellungen, das sind die Wolken, die da oben drüber schweben. Und unser Bewusstsein, unser Sein ist der Himmel da oben drüber. Und die Wolken verdecken den Blick oder verdecken die Möglichkeit, dass sozusagen die Weisheit, die Wahrheit, das Wissen um die Wirklichkeit ins Bewusstsein dringt, wird von den Wolken verdeckt. Manchmal gibt es Löcher in den Wolken, das ist dann ein Kensho oder ein großes Loch, Satori. Spannend finde ich das, diesen Satz: ich fühle mich von meinem Sein getrennt und suche danach, mich wieder mit ihm zu vereinigen. Damit fange ich bei Vorträgen oder wenn hier auch welche mal herkommen, wissen wollen, was Zen ist und worum es eigentlich geht, fange ich meistens auch mit diesem Bild oder mit dieser Aussage an. Eigentlich entsteht unser ganzes Leiden, unser ganzes Suchen daraus, dass wir uns nie wirklich in der Wirklichkeit fühlen, dass wir nie wirklich Kontakt mit der Wirklichkeit haben, dass da immer irgendetwas dazwischen ist. Dass wir nur in ganz wenigen Augenblicken immer wieder mal diesen Kontakt haben, in Extremsituationen, beim Bungee-Springen, beim Achterbahnfahren, beim schnell Autofahren, manchmal in der Erotik, beim Sex, manchmal in Momenten der Überraschung, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt. Das ist ja auch der Trick bei den Choren, immer wenn dann ein Meister einen Schüler anschreit, indem er ihm durch diesen Überraschungsmoment rausholt aus allen Überlegungen und Zweifeln und was ihn alles so umtreibt, sodass er zumindest für eine Sekunde die Erfahrung machen kann, vollständig da zu sein. Das meint Hugo Benoit, wenn er sagt, ich fühle mich von meinem Sein getrennt und suche danach wieder mich mit ihm zu vereinigen. Das heißt, wenn ihr mal hinguckt, alle Wünsche, die ihr so habt, alle Bedürfnisse, die ihr habt, sei es, dass ihr was einkaufen wollt, dass ihr was haben wollt, dass euch was ärgert, dass ihr Gesellschaft haben wollt, es ist immer die Suche nach solchen Augenblicken, nach solchen Erlebnissen. Eigentlich geht es, und das ist ganz wichtig, wenn man sich darüber klar wird, es geht immer eigentlich nur darum, ich will nicht getrennt sein. Ich will vollständig da sein, vollständig erleben, weil das ist unglaublich erfüllend, wenn man das bewusst erlebt. Und das suchen wir und benutzen alle möglichen Tricks, und unsere Konsumgesellschaft bietet uns beliebigen vielen Scheiß an, indem sie behauptet, damit ginge das. Da ich mich nur innerhalb der Grenzen meiner individuellen Eigentümlichkeiten kenne, suche ich auch das Absolute in individueller Form zu finden. Mit dem Absoluten meint im Grunde das Einssein, das Nicht-Getrennt-Sein. Da ich mich aber nur in all meinen Vorstellungen immer als Individuum erlebe, als Individuum sehe, als Person sehe, nämlich als getrennt, alle Bilder, die wir von uns haben, alle Konstrukte, alle Ideen, haben immer zur Grundlage, ich bin hier und ihr seid anders, ihr seid nicht ich. Alle unsere Bilder von uns, alle Konzepte benutzen diese Vorstellung. Ich bin eine getrennte Person, Persönlichkeit. Die ganz alle Wortwahlen, die wir haben, wenn man mal genau hinguckt, alles benutzt dieses Bild. Aber das Absolute, das heißt die eigentliche Freiheit, ist genau nicht das Individuelle. Da mir das aber nicht zugänglich ist, versuche ich, die Lösung im Individuellen zu finden. Durch diese Bemühung wird eine Fiktion von Göttlichkeit in mir erzeugt und am Leben erhalten. Nämlich der Anspruch, als Individuum und im Bereich der Erscheinungswelt vollkommen und allmächtig sein zu wollen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Wir alle haben so einen Anspruch, eine Fiktion von Göttlichkeit, nämlich dass wir es als Individuum erreichen könnten. Überhaupt schon etwas erreichen müssen, als Individuum erreichen könnten. Das könnte man als Hybris, als unglaubliche Überheblichkeit. Fiktion von Göttlichkeit, finde ich schön, bezeichnen. Da es mir bis jetzt unmöglich ist, von meinem Selbst, von meiner Buddha-Natur als universaler Mensch und nicht als begrenztes Individuum ein fruchtbares Bewusstsein zu erlangen, bin ich unablässig gezwungen, mir eine von Grund aus falsche Vorstellung von meiner Situation innerhalb der Welt zu bilden. Also das, was ich vorhin gesagt habe. Da ich merke, dass das nicht funktioniert, konstruiert mein Geist eben alle möglichen Auswege, um mir vorzugaukeln, es ginge doch. Wir verstehen jetzt, dass unsere anspruchsvolle Einstellung die Gesamtheit unserer Vorstellungen, Konzepte und Gefühlsautomatismen beherrscht. Das heißt, die Ganzheit des Lebens. Nur die freie Einsicht entzieht sich diesem Herrschaftsanspruch. Wer schon mal in mein Buch, in die erste Fassung reingeguckt hat oder auch einige Vorträge über Karma gehört hat, erinnert sich, dieses Problem des freien Willens kann man ja so beschreiben oder so sehen. Im Grunde agieren wir, denken wir, fühlen wir den ganzen Tag lediglich als eine, sage ich mal, automatisierte Fortsetzung unseres Karma. Das heißt, von all dem, was wir angesammelt haben, was unerledigt ist. Allein schon in der Früh das Aufstehen, ich will meine erste Tasse Kaffee haben, hat ja nichts mit freiem Willen zu tun. Sondern ich gehe im Grunde wie ein Automat zur Kaffeemaschine, mach die an, damit der Kaffee fertig ist, wenn ich gewaschen bin und ich meine erste Tasse habe. Und alle Entscheidungen, fast alle Entscheidungen, erfolgen sozusagen immer nur aus einem, ich sag mal, einer Fortsetzung dessen, was so an Wünschen und Abneigungen und Vorstellungen in mir schon längst anliegt. Gib dem Ausdruck. Da ist nichts Neues eigentlich dabei. Und dann gibt es kleine Momente, manchmal in der Meditation, manchmal auch so, das, was er hier freie Einsicht nennt. Das heißt, wenn ich handle, denke, handle aus freier Einsicht, nämlich aus einer wirklich bewussten Einsicht, was ist heilsam, was ist jetzt der bessere Weg, nicht automatisch bei Karstadt an den Sockentisch gehen, weil ich denke, ich brauche neue Socken oder so, sondern wirklich zu überlegen, brauche ich sie wirklich? Oder mein PC funktioniert nicht so richtig. Oder ich will eine größere Festplatte haben. Allein schon die Frage zu stellen, brauche ich sie wirklich? Ja. Bei allem, was ich gerne haben möchte, brauche ich es wirklich? Oder die freie Einsicht, kriege ich das überhaupt noch in diesem Leben, was ich so gerne haben möchte? An Zuwendung, an Sicherheit, an Wärme. Alles, was sozusagen aus meiner, jetzt sage ich mal, Vergangenheit oder Kindheit noch an Wünschen offen geblieben ist und was mich umtreibt, ob es mir bewusst ist oder nicht, mir klar zu machen, das kriegst du so nicht mehr. Das kriegst du nicht. Das löst Trauer aus, aber das ist ein Prozess der freien Einsicht, ja, die mich löst von meinem vergangenen Karma. Nur die freie Einsicht, sagt er, entzieht sich dem Herrschaftsanspruch. Die ganze Frage der menschlichen Angst lässt sich in dem Problem der Demütigung zusammenfassen. Von der Angst geheilt zu werden bedeutet, von der Möglichkeit der Demütigung befreit zu werden. Das Gefühl der Demütigung, der Herabsetzung, des eben nach unten gestoßen Werdens, wird nicht durch die Machtlosigkeit an sich hervorgerufen, sondern durch den Schock, den ich erleide, wenn mein Anspruch auf vollkommene Überlegenheit, die Göttlichkeit, wenn mein Anspruch auf vollkommene Überlegenheit mit der Wirklichkeit der Dinge zusammenstößt. Ich erleide keine Demütigung, weil die Außenwelt mich ablehnt, sondern weil es mir nicht gelingt, dieser Verneinung Herr zu werden. Der wahre Grund unserer Angst ist niemals in der Außenwelt zu finden, sondern einzig in dem Anspruch, den wir aus uns herausstellen und der gegen die Mauer der Wirklichkeit prallt. Wenn ich meinen Anspruch aufgäbe, würde mich nichts mehr verletzen können. Ich habe da immer dieses Beispiel. Gestern hatten wir ja ein Mondo hier, also Frage-Antwort. Nicht? Und stellt euch vor, stell dir vor, du stellst eine Frage und ich mache dich hier vor allen anderen lächerlich. Richtig blamieren, lächerlich. So wie hier Rinzai den Jojo sagt. Nicht? Schüttelt ihn, stößt ihn weg. Auf eigentlich eine sinnvolle Frage. Nicht? Worum geht es hier eigentlich im Buddhismus, wollte er wissen. Was passiert? Du gehst mit deinem Bewusstsein ab in den Keller. Jojosa steht still. Ich verstehe das so, der ist starr. Der steht nicht nur einfach still, sondern der ist starr. Sein Bewusstsein ist in den Keller gegangen und zwar wirklich bis so weit runter, dass er nicht mehr weiß, wer oder was er ist. Also sozusagen in eine Bewusstseinsebene, die könnte man Leerheit nennen. Ja? Keine Vorstellung mehr. Und er kann nicht reagieren. Aus dieser Situation da unten aus kann er nicht reagieren. Geht nicht. Ja? So. Aber kaum, schreibt er, gerate ich in eine demütigende Lage, die mich das Geheimnis, in das Geheimnis hätte einweihen können, so ist auch schon meine Vorstellungskraft bemüht, die scheinbare Gefahr zu bannen. Sie kämpft gegen die angebliche Herabsetzung und tut alles, mich wieder in den gewohnten Zustand befriedigter Anmaßung zurückzuholen, indem ich zwar einen vorübergehenden Aufschub erhalte, jedoch auch die Gewissheit neuer Angstzustände. Kurz gesagt, ich wehre mich unausgesetzt gegen alles, was sich mir als Rettung anbietet und kämpfe zäh und hartnäckig, um die Quelle meines Übels zu verteidigen. Was passiert, wenn du da blamiert worden bist und du im Keller bist? Dann fängt es automatisch an, dich wieder aufzubauen. Dieser Prozess wird zum Beispiel, das ist der Inhalt des tibetischen Totenbuchs zum Beispiel, was im Bardo passiert, aber das nur am Rande, jetzt will ich nicht weiter darauf eingehen. Was passiert ist, nicht du baust dich auf, sondern es passiert, das ist der Automatismus aus deinem Karma und aus diesem Bestreben zu wissen, wer du bist und was du bist. Es kommen dir sozusagen alle deine guten Eigenschaften. Ich folge mal dem, wie das im tibetischen Totenbuch geht. Es kommen dir deine guten Eigenschaften in den Sinn. Ne? So, ich bin Physiker, ich bin Zen-Meister, ich bin Vater, ich kann dies, ich kann das oder so, ja. Dann kommen auch, ohne dein Zutun, dir, ich sag mal, ein paar schlechte Eigenschaften, die du eigentlich von dir weißt, aber nicht so groß so schätzt. Nicht? Du bist verletzbar, verletzlich, manchmal zornig, dich ärgert, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Du kannst nicht aushalten, wenn überhaupt was, jemand was wegnimmt, was dir zusteht. Ja? Und hast Angst vielleicht vor diesem und jenem. Und dieser Aufbauprozess führt dich genau wieder dahin, dass du wieder jemand bist. Nicht? Und wenn du wirklich wieder aufgebaut bist, dann bist du vielleicht in der Lage zu reagieren. Wenn du gut drauf bist, dann schlagfertig. Ja. Wenn du weniger gut drauf bist, dann stößt du deinen Nachbarn an und denkst, das kann der doch nicht mit mir machen. Ja. Aber in aller Regel beschäftigt dich diese Blamage noch stundenlang hinterher. Noch beim Einschlafen bist du damit beschäftigt, nachzubessern. Was hätte ich tun können, tun sollen und so. Ja. Bist du irgendwann, und das kann dann Stunden oder Tage dauern, manche Sachen erledigen sich nie, das ist dann das Karma, was du noch alles immer mitschleppst. Ne? Irgendwann erledigt es sich aber so weit, dass die Sache gelaufen ist und du wieder, wie er hier schreibt, in dem Zustand der befriedigten Anmaßung bist. Deine Göttlichkeit wieder hast. Ja. Alle inneren Bemühungen haben die Tendenz, der Erleuchtung entgegenzuarbeiten. Nicht? Das habt ihr ja schon begriffen. Die Erleuchtung ist eigentlich da unten. Ja. Niemand zu sein, wie ich am Anfang sagte. Alle inneren Bemühungen haben die Tendenz, der Erleuchtung entgegenzuarbeiten, da sie nach oben zielen, während die Erleuchtung unten auf uns wartet. Daher sagt die Zen-Lehre mit Recht, dass die Erleuchtung unvorhergesehen über uns komme, wenn alle Kräfte unseres Wesens erschöpft sind. Das kann man aus den Berichten, die es ja doch gibt über Satori-Erleuchtungserlebnisse, kann man das schon so sehen und kann das für mich selber auch bestätigen. Fast immer, wenn es diese plötzlichen Erleuchtungserlebnisse sind, davon rede ich jetzt, ja, kommen aus großer Anspannung. Großer Verzweiflung, das heißt, der kleine Verzweiflung, kleine Erleuchtung, große Verzweiflung, große Erleuchtung. Damit sind aber diese Satori, diese vergänglichen Erleuchtungserlebnisse gemeint. Nämlich dann, wenn du in eine solche Situation gerätst, die sie hier beschrieben ist, so eine Art von Demütigung oder Herabsetzung. Verzweiflung ist ja sowas. Verzweiflung ist ja der Kampf gegen eine Herabsetzung. Bis irgendetwas in dir aufgibt. Bis wirklich irgendetwas in dir aufgibt. Und dann bleibst du plötzlich da unten. Weil dir dieses wieder Emporkommen, das ist ja die Verzweiflung, die entsteht, das Emporkommen, dich wieder aufbauen in deinen göttlichen Anspruch nicht gelingt. Das ist ja die Verzweiflung. Das erzeugt ja die Verzweiflung. Und wenn einem das nicht gelingt, und man das wirklich in aller Tiefe spürt und dem nicht mehr ausweichen kann, dann gibt manchmal irgendetwas in dir auf. Und dann bist du plötzlich in diesem Zustand von Leerheit, dass du nicht mehr weißt, wer du bist, aber du kannst es aushalten. Und du spürst plötzlich, weil du nicht mehr weißt, weil du diese Individualität nicht mehr in dir hast, ja, weil für eine Zeit lang dieser Personenglaube weg ist, Persönlichkeitsglaube weg ist, spürst du die Einheit. Das, was eigentlich da ist, das ist die Buddha-Natur, erlebst du dann. Jede Bemühung aber, diese Demut, wenn man diesen Weg, diese Technik, wenn ich mal in Anfang stehe, diesen Weg mal verstanden hat und weiß, aha, so geht das. Jede Bemühung, die Demut zu erreichen, kann nur zu falschen Demut führen. Indem ich durch das von mir erschaffene neue Idol, also die neue Idee, das will ich jetzt erreichen, nämlich will da runter. Geht ja, naja gut, geht eigentlich, sagt er ja, geht nicht, ne? Indem ich durch das so von mir erschaffene neue Idol noch immer mein Ego steigere. Es ist mir ganz unmöglich, mich selbst zu erniedrigen. Das heißt, selbst die Intensität meines Göttlichseinsanspruchs zu mindern. Alles, was ich tun kann und soll, wenn ich der Angst endgültig entkommen will, besteht darin, den Lehren der konkreten Wirklichkeit, also der Erfahrung von Demütigung, die mir immer wieder passiert, mich nicht zu widersetzen. Und selbst hier gibt es nichts, was ich unmittelbar tun oder lassen könnte. Ich werde lediglich aufhören, mich der konstruktiven, harmonischen Wirkung der Demütigung entgegenzustellen, wenn ich verstanden habe, dass das wahre Gut paradoxerweise da zu suchen ist, wo ich bisher den Sitz des Übels vermutete. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Von dem Augenblick an, da es mir gelingt, mich im Zustand der Demütigung nicht mehr von der Stelle zu rühren, werde ich zu meiner Überraschung erkennen, dass hier der Ort der Ruhe ist, das einzige Tor zum Heil und die einzige Stelle der Welt, wo ich vollkommen geborgen bin. Und das ist das, was ich euch als Lösung versprochen habe. Es gibt Situationen von Demütigung oder Blamage oder Herabsetzung. Das geht so schnell und so fix und das Aufbauen, sich wieder aufbauen, geht ja auch in Hundertstel oder Zehntel Sekunden oder so. Das geht so schnell, das merken wir nicht. Aber es gibt viele Situationen, da merken wir das, weil es ein längerer Prozess ist. Ihr braucht euch nur mal mit eurem Partner oder Partnerin, Frau, Mann oder sonst was zu streiten. Und euch selber dann zu beobachten, was geht in euch los, was geht da vor sich. Und das kann ja, wenn meine Frau mich in der Früh blöd angeguckt hat, dann dauert das ja bis Mittag, dass ich mir überlege, was habe ich falsch gemacht. Ne? Wie komme ich aus dieser Demütigung, die sie mir nur mit einem Augenaufschlag zugibt, wie komme ich da wieder raus? Das ist häufig ein langer Prozess, sich dabei zu beobachten und mitzukriegen, wie ich mich wieder aufbaue, indem ich rechtfertige, indem ich argumentiere, ja, und alles Mögliche anführe. Und das ist hier damit gemeint, ja, wenn er sagt, mich im Zustand der Demütigung nicht mehr von der Stelle zu rühren. Das heißt, das abzuschneiden. Da, wo ich es merke, es abzuschneiden, ganz bewusst, dass er das. Dafür trainieren wir hier, dass wir dazu in der Lage sind, zu sagen, stopp. Diese Spirale, die bei mir gerade abläuft, wie ich mich gerade wieder rechtfertige und wieder aufbaue und so weiter, stopp, nicht machen. Sondern das Scheißgefühl der Demütigung auszuhalten. Und dann wirst du merken, wenn du das mehrfach gemacht hast, also erstens, du kommst sowieso dann aus dieser Spirale raus. Du wirst merken, wenn du, ich bleibe bei meinem Beispiel, wenn ich dann meiner Frau wieder begegne, wenn sie mittags nach Hause kommt oder so, ich ihr völlig ganz anders begegnen kann. Völlig frei, auch liebevoll, wenn ich das Recht haben wollen aufgegeben habe. Diese Spirale, die da im Kopf, wenn ich die abgeschnitten habe. Ja. Und du wirst merken, dass dieser Zustand des da unten Bleibens sich nicht wieder aufbauen, dass tatsächlich das der Ort ist, wo Ruhe ist, wo wirkliche Geborgenheit ist. Und dann behaupte ich, wenn die Achtsamkeit ausreicht und wir das wirklich immer wieder machen, immer öfter machen, dass dieser Prozess, dieses sich rechtfertigen und wieder wer sein zu wollen, immer weniger dringlich wird. Und irgendwann, darauf hoffe ich auch, nochmal aufhört. Ganz nützlich, finde ich, ist noch, ich sag mal etwas verallgemeinert, sich klar zu machen, Das, was jetzt hier sozusagen als Demütigung, Herabsetzung oder so bezeichnet wird, klingt etwas, ist bewusst natürlich etwas großartig gewählt oder als was Besonderes, aber dieser Prozess des in den Keller Gehens und sich wieder aufbauen, findet in jeder kleinsten überraschenden Situation, die uns als Situation, die uns überrascht, statt. Da braucht nur jemand reinzukommen, den ihr nicht kennt, dann passiert genau das. Euer Bewusstsein geht in den Keller, auf den Nullpunkt sozusagen, ins Niemandsland. Ja? Und dann baut ihr euch, ich auch, bauen wir uns, in Bezug auf diese Person wieder auf, indem wir sowohl ihr Eigenschaften zuordnen, ja, und uns selber auch, damit wir mit ihr umgehen können und damit uns nichts passiert, damit wir gewappnet sind. Weil wir ja jede Situation automatisch immer abschätzen, ist sie für uns gefährlich, ist sie für uns hilfreich oder ist sie neutral. Und jede Überraschung ist grundsätzlich erst einmal gefährlich, potenziell. Und dann passiert genau dies. Das heißt, es müssen gar nicht diese großen Momente sein, ja, so große Demütigungen, Herabsetzungen, Vorfahrt genommen kriegen oder weiß ich irgendwas. Ja, ja, für mich ist das groß. Sondern jede kleine. Es geht also wirklich um die Achtsamkeit. Und wenn du dann, sei es kurzzeitig, sei es immer mehr, wirklich in den Kontakt kommst, in diesem Niemandsland bleibst, ja, und in Kontakt wirklich kommst, das ist Leben. Das ist das, was ich gestern am Anfang sagte, nicht? Was Harada Roshi auf meine Frage geantwortet hat, als ich ihn gefragt habe im Doksan, was er davon hielte, da wollte ich einen guten Ratschlag und eine Bestätigung haben, ja, ich lehre meine Schüler Gewahrsein, Aufmerksamkeit und alles zulassen. Und er sagte, wieso machst du das kompliziert? Sie leben doch. Ja.